Und zwar von Vers 1 bis 8. Und ich spüre, dass dieser Text für uns heute Morgen gut ist und richtig ist. Und dass er genau das ist, was der Herr heute Morgen uns geben möchte. Johannes Kapitel 15, Vers 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid bereits rein infolge des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht. Dagegen ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Man sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer, da verbrennen sie. Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um was ihr wollt. Es wird euch zuteil werden. Dadurch ist mein Vater verherrlicht, dass ihr reichlich Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Ich überlege gerade, denn mir fällt etwas auf, was ich nicht bedacht habe. Meine geliebte Mängelübersetzung schreibt hier nämlich, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Oder ganz zum Schluss, dass ihr reichlich Frucht bringt. Das steht gar nicht im Urtext. Das fällt mir jetzt erst auf. Denn der Urtext sagt, jede Rebe an mir, die Frucht trägt. Bears fruit, is it right? Not bring or make or produce. We cannot produce fruit. But we bear fruit. Und das bedeutet, dass die Frucht entsteht. Sie entsteht an uns und in uns. Aber jetzt zurück zum Anfang. Ich war ein bisschen verunsichert jetzt durch den Text. Liebe Geschwister, ich glaube, dass dieser Text etwas ganz Besonderes enthält. Er enthält so etwas wie einen echten Höhepunkt in dem, was Gott, was der Vater durch die Bibel, durch das ganze Wort Gottes uns zeigen möchte. Ich lese schon lange die Bibel nicht mehr als Gesetzbuch. Ich versuche schon lange nicht mehr in der Bibel alles miteinander harmonisieren zu wollen. Das geht nicht. Ja? Im Alten Testament heißt es noch, dass wir mit Zittern zu Gott kommen und mit Furcht. Im Neuen Testament heißt es, dass Furcht nicht in der Liebe ist. Es ist richtig, dass ein Mensch, der in Sünde ist, ein gottloser Mensch, vor Gott nur erzittern kann. Und die Menschheit und alle, die ohne Gott gelebt haben, werden am jüngsten Tage, am Ende, beim großen Weltgericht, vor Gott erzittern. Aber genauso wahr ist, dass wir, die wir durch den Tod hindurchgegangen sind, mit Christus gestorben sind, mit ihm verbunden sind, in seiner Nähe sind, auf seinem Schoß sitzen, ganz nah bei ihm sind. Und da ist keine Furcht mehr. Denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und ich ermutige euch, die Bibel neu zu lesen, vom Zentrum her, von der Liebe Gottes her. Dann kann man manches auch besser einordnen. Wir haben in den Kapiteln 13 bis 17 im Johannesevangelium für mich so etwas wie, ich möchte mal sagen, wenn das, was im Himmel einmal sein wird, beim Vater, bei seinen Engeln, in der ewigen Herrlichkeit, wenn wir das in eine Verfassung bringen könnten und hier auf die Erde bringen könnten, dann wäre das so etwas wie Johannes 13 bis 17. Denn da offenbart sich der allmächtige, wunderbare Gott von seiner kostbarsten Seite. Es fängt an in Kapitel 13, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Es geht weiter mit Kapitel 14, wo er den Beistand, den Tröster, uns offenbart. Kapitel 15 ist jetzt die Sache mit dem Weinstock. Kapitel 16 geht es weiter mit dem Heiligen Geist und mit der Nähe, die er zu uns haben möchte. Kapitel 17 ist dann das wunderbare hohepriesterliche Gebet, wo Jesus im Gebet wirklich alles zusammenfasst, was er getan hat und warum er auf diese Welt gekommen ist. Und mittendrin diese Verse: Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, und ihr seid die Reben. Und dann sagt er weiter: Mein Vater ist der Weingärtner. Und dieser Weingärtner hat nur ein Ziel, einen Weinstock anzubauen, um mal im Bilde zu sprechen, in dem und durch den sein Leben fließen kann. Und ich verspreche auch euch heute Morgen ein paar echte Höhepunkte. Wenn ich von Höhepunkten spreche, dann meine ich damit Dinge, die mir selber wieder ganz neu aufgegangen oder zum ersten Mal aufgefallen sind. Und zwar lese ich euch einen Text aus dem Alten Testament, den ich noch nie im Leben bewusst in einer Predigt zitiert habe, und zwar Jesaja Kapitel 5. Ich will den Text ganz bewusst einmal ganz vorlesen, weil er in einer unglaublichen Nähe zu diesem Text steht. Jesaja Kapitel 5. Lasst mich doch einmal von meinem Herzensfreunde singen, nämlich das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Herzensfreund an einer fruchtbaren Anhöhe. Er grub ihn um, er säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm mitten in ihm, hieb auch gleich eine Kelterkufe in ihm aus und wartete dann darauf, dass er Trauben hervorbringe. Doch er brachte nur Heerlinge hervor. Oder sagen wir mal Unkraut. Und nun, ihr Bewohner Jerusalems und ihr Männer von Juda, gebt doch ein Urteil ab in der Streitsache zwischen mir und meinem Weinberg. Was hätte man noch mehr für meinen Weinberg tun können, das ich nicht an ihm getan hatte? Warum musste ich erwarten, dass er Trauben bringen würde, während er doch nur Unkraut, also Heerlinge, hervorgebracht hat? Ich gehe zu Vers 7. Denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung, an der sein Herz hängt. Er wartete auf Rechtspflege. Und siehe da, Blutvergießen, auf Gerechtigkeit, und siehe da, Wehgeschrei. Das war der erste Weinberg, den Gott gepflanzt hatte. Dieser Weinberg war Israel, und er hat alles in Israel hineingegeben. Und bis heute ist es für mich ein Geheimnis, dass Gott nicht am Anfang der Zeit, er hätte ja gleich, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, seinen Sohn auf die Welt bringen können, stimmt's? Dann wäre dieses ganze Alte Testament gar nicht erforderlich gewesen. Es hätte gleich mit dem Neuen Testament begonnen. Aber es war Gottes geheimnisvoller Plan, einmal einfach zu versuchen, diesen Weg zu gehen, sich Menschen zu bilden, besonders ein Volk, eine Nation, in die er sein ganzes Recht, seine Liebe, seine Schönheit hineinpflanzen konnte. Und letzten Endes bedeutet das, dass mit Israel und mit dem Scheitern des Weges Gottes mit Israel offenbar wurde, dass wir Menschen es nicht schaffen. Auch wenn wir eine Gemeinde wären, die nur versuchen würde, die Gebote Gottes zu halten, wir würden es nicht schaffen. Wir müssten scheitern. Es muss etwas ganz Neues entstehen. Und dieses Neue sehen wir in diesen Versen. Israel enttäuschte auf der ganzen Linie, wie wir gerade gesehen haben. Und so tat Gott das Letzte und Kostbarste. Er kam selbst und wurde Mensch und sagte dann in Jesus: Ich bin der wahre Weinstock. Israel war der erste Weinstock. Israel hat es nicht geschafft, hat gesündigt, und wir alle sind mit Israel verloren, ohne unseren Vater im Himmel, ohne Jesus, der durch uns sein Leben fließen lassen möchte. Er ist der wahre Weinstock. Er ist einer von uns geworden. Er ist so wie ich geworden und mir ganz nahe gekommen. Und er möchte jeden einzelnen Menschen, der ihm vertraut, in sein göttliches Leben führen. Noch einmal dieser Weg vom Alten Testament. Im Alten Testament reduziert sich alles im Wesentlichen auf ein rechtschaffenes Leben und auf das Halten der Gebote. Das ist uns bewusst, besonders aus dem 5. Buch Mose. Ihr kennt das. Ein ganz langes Kapitel über den Segen, wenn Israel an Gott dranbleibt und seine Gebote hält. Mehrere Kapitel danach aber die Kapitel des Fluchs. Was passiert, wenn Israel das nicht tut? Und so ist es geblieben. Im Alten Bund reduziert sich es alles im Wesentlichen auf das Halten der Gebote. Und es gibt heute noch viele Jünger Jesu und viele Christen, die meinen, sie müssten analog dem Alten Testament weiterhin versuchen, die Gebote Gottes zu halten. Und du scheiterst. Du kannst es nicht. Du kannst die Gebote Gottes nicht halten. Dann kommt Jesus. Und in den ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, spricht er im Wesentlichen über Nachfolge. Okay, jetzt gehen wir schon einen Schritt weiter. Wir versuchen nicht mehr die Gebote zu halten, aber jetzt versuchen wir, ihm nachzufolgen. Mit aller unserer Kraft, mit aller unserer Anstrengung. Und was passiert? Stolpern. Merkt ihr es? Wie viele Christen. Ich habe Menschen getroffen, die ein Leben lang versucht haben, Jesus nachzufolgen. Sind eins ums andere Mal gestolpert, sind enttäuscht worden und sind traurig geworden. Und ihr Leben mit Gott ist verkümmert und ist nicht weitergegangen, weil sie nachfolgen wollten aus eigener Kraft. Wenn wir aber nach Johannes 15 gehen und dieses Bild vom Weinstock nehmen und dass wir die Reben sind und dass er der Weinstock ist und sein Lebenssaft durch uns fließt, auf einmal wird alles ganz anders. Auf einmal wird die Nachfolge leicht. Das wäre so, als wenn du auf dem Mond springen wolltest. Was meint ihr, wie wir auf dem Mond springen können? Wir haben das ja auf den Bildern gesehen, anno 1969, war das richtig, 1969, wo Armstrong zum ersten Mal von der Leiter runterging und dann, erinnert ihr euch? Ja? Er sprang förmlich. Du kannst auf dem Mond richtig weit springen. Es ist leicht. Und so ist das, wenn wir in Jesus sind, dann ist die Nachfolge leicht. It's easy because his life flows through us. Das ist so schön, wenn Jesu Leben durch uns fließt. Und wenn man dabei noch auf die türkisblaue Adria schaut und in das klare Wasser, ist es umso schöner. Oh nein, wir sind in Bielefeld. Und das ist auch gut, beziehungsweise hier in Reda. Amen. Mit ihm wird alles leicht. Das ist das letzte und tiefste Ziel des Vaters mit uns Menschen. Ein Leben in ihm. Und ich sage jetzt gar nicht mal für ihn. Auch das wird schnell wieder missverstanden. Jetzt muss ich für Gott da sein. Nein, so rum wird kein Schuh daraus. Aber wenn er in mir lebt, dann lebe ich für ihn. Aber nicht andersrum. Wenn ich versuche, für Gott zu leben, dann wird er immer noch nicht in mir leben und durch mich leben. Aber wenn er das zuerst tut, dann können wir gar nicht mehr anders. Wir wollen an ihm sein und mit ihm gemeinsam leben. Und so möchte ich mich jetzt mit euch auf die Verse 4 und 5 konzentrieren. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht tragen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der trägt reichlich Frucht. Dagegen ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Ich spüre, liebe Geschwister, dass diese beiden Verse wirklich das Evangelium pur enthalten. Wenn das geschieht und wir so im Vater sind, der Vater in uns ist, wir so im Sohn sind und der Sohn in uns ist, dann kommt alles an seinen richtigen Platz. Dann entsteht von ganz natürlich Gemeinde. Dann evangelisieren wir ganz natürlich. Dann leben wir ganz natürlich Gottes Leben. Gottes, des Vaters und Schöpfers und des Sohnes tiefstes Ziel mit dem Menschen ist die innige Beziehung, die Einheit göttlichen und menschlichen Lebens. Als Adam und Eva gesündigt hatten und sich versteckten, und dann kommt Gott in den Garten, was ruft er? Adam, Eva, wo seid ihr? Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Wer hat sich hier geschämt? Hat sich Gott geschämt für seine Menschen, die gesündigt hatten? Oder haben sich die Menschen geschämt? Die Menschen haben sich geschämt. Die Menschen haben die Verbindung abgebrochen. Gott kam und suchte sie wieder, obwohl er genau wusste, was passiert war. Er brauchte Adam und Eva gar nicht mehr fragen. Aber trotzdem kommt er und sucht nach uns. Wir sind es, die sich immer wieder von ihm zurückhalten, weil wir meinen, er mag uns nicht, er liebt uns nicht, er findet den Weg, den wir gehen, nicht gut. Dabei kommt er und ruft nach mir und nach uns. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, das ist das Ziel aller Wege Gottes mit uns Menschen, dass er mit uns eine heilige Gemeinschaft haben kann. Das ist auch das, warum wir Abendmahl feiern. Weil im Abendmahl wirklich diese kostbare Gemeinschaft von uns und ihm zum Ausdruck kommt. Ein weiterer Punkt ist der: Ich glaube, wir Menschen, seit wir gesündigt haben und hochmütige, egoistische Wesen geworden sind, haben wir eine Sache total verlernt, die aber eigentlich zu unserem Menschsein gehört, nämlich wir sind Beziehungswesen. Du bist kein Einzelmensch. Du bist Einzelmensch nur in der Beziehung. Ich will nicht weiter eingehen auf Martin Buber, diesen wunderbaren jüdischen Philosophen, der Anfang letzten Jahrhunderts gelebt hat und der dieses wunderbare Buch geschrieben hat, Ich und Du, in dem er zeigt, dass das Ich, nämlich meine Persönlichkeit, nur am Du sich entwickeln kann. Nur indem meine Mutter mich in den ersten Tagen, im Grunde genommen schon vor der Geburt, getragen hat, umhegt, umgeben hat, mich gestreichelt hat, mich geliebt hat, mir in die Augen geguckt hat. Und wenn ich geguckt habe in ihre Augen, dann haben meine Augen mit einer gewissen Erwartung, ist da ein Wesen, das mich liebt? Ist da ein Wesen, das mich mag? Sagt dieses Wesen zu mir, du sollst sein. Dadurch lebe ich. Ich lebe durch die Liebe meiner Mutter und meines Vaters. Ich lebe durch die Liebe und durch die Zuwendung, die ich mir vor allen Dingen in meinen ersten Lebensmonaten empfangen habe. Und ich danke Gott täglich dafür, dass es bei mir so war. Und ich weiß, es gibt Menschen, die haben das nicht so erlebt. Und schon kleinste Ablehnungen eines Kindes spürt das Kind. Das hat einen feinen Seismographen. Und er spürt Erschütterungen. Ich soll nicht sein. Oder ich sollte kein Mädchen sein. Ich sollte ein Junge sein. Oder umgekehrt. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen, weil Gott ein Beziehungsgott ist. Gott hätte auch alleine sein können in alle Ewigkeit. Er genügt sich vollkommen selbst. Aber nein, er offenbart darin, dass er uns Menschen schafft, dass er sich gesehnt hat vor Urzeiten und uns deswegen geschaffen hat, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann. Wir sind Beziehungswesen. Und deswegen kann ich auch alleine nicht Christ sein. Ich kann nicht ein Jünger Jesu sein, ganz auf mich alleine gestellt. Ich brauche die Gemeinde. Ich brauche meinen Mitmenschen, mit dem ich beten kann. Ich brauche meinen Mitmenschen, der in Not ist und getröstet werden möchte. Ich brauche meinen Mitmenschen, weil ich in Not bin und getröstet werden möchte und Trost brauche. Wir brauchen einander. Und dadurch, wenn ich mal gerade da dran bleibe, ergibt sich auch ganz einfach die Antwort, was Gemeinde ist. Gemeinde vom Ursprung her ist, da ist ein Mensch, der mit Jesus lebt. Gestern zum Beispiel habe ich meine Mutter wieder besucht und meine Mutter begrüßte mich, wie nach ein paar Wochen, ich war ein paar Wochen nicht da, Wieland, wie schön, dass du wieder da bist. Ich habe mich so danach gesehnt. Wenn ich jetzt überlege, dass das ja im Grunde genommen jeden Moment könnte sie sterben. Und das ist die Mutter, das Wesen, das mich am Anfang getragen hat. Und jetzt trage ich es. Jetzt darf ich sie ein bisschen tragen. Und dann saßen wir zusammen und wir unterhielten uns. Ich sprach über meine Predigt und über die Dinge, die mir Gott so gezeigt hat im Urlaub und so weiter. Und ich sagte zum Schluss zu ihr, weißt du Mutti, dass wir jetzt hier sitzen und ein paar Sonnenstrahlen noch abbekommen. Du im Rollstuhl und ich noch im Vollbesitz meiner Kräfte. Was zwischen uns jetzt geschieht, ist Gemeinde. Da fängt Gemeinde an. Ich und du, ich brauche dich. Durch mich fließt das Leben des Vaters. Durch dich fließt das Leben des Vaters. Und deswegen fließt dein Leben in meins und meins in deins. Das ist Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Das ist das, was Gott sich vorgestellt hat. Wo zwei oder drei vom Leben Gottes durchdrungen sind und Gemeinschaft haben, das ist Gemeinde. Mein dritter Punkt zu diesen beiden Versen. Das Leben der Rebe und des Weinstocks ist eins. Und das ist jetzt was ganz Wichtiges. Eine Neuigkeit. Da ist nicht das Leben des Vaters dort und der Vater schaut mich an und sagt, Wieland, ich habe dich erlöst, ich habe dir vergeben, du gehörst zu mir, jetzt lebe meine halte meine Gebote, gehe den Weg, folge meinem Sohn Jesus nach, ich gucke dich, ich sehe dich, ich sehe, was du tust und das ist mir nicht verborgen, jetzt versuche einfach in meinem Sinne zu leben. So ist es nicht. Stimmt's? Slate? Du machst so. Aber so ist es nicht, ne? So ist es. Okay. Und so ist es. Es ist so, nicht so, dass das Leben des Vaters dort ist und hier ist mein Leben getrennt von ihm, sondern dieses Bild sagt nichts anderes, als dass das Leben aus dem Weinstock fließt. Dieser Saft, dieser Lebenssaft. Fließt in die Rebe hinein. Es ist ein Leben. Es ist ein Leben. Das Leben des Vaters und des Sohnes fließt in mich hinein. Und deswegen sagt er dann noch am Schluss, und wenn das so ist und mein Leben durch dich fließt und ich dir zeigen kann, was ich tun will, dann kannst du bitten, um was du willst, es wird dir geschehen. Weil es ein Leben ist. Ich habe vergessen, ein Bild mitzubringen, was ich an die Wand werfen wollte, wo man so eine schöne Traube sieht. Und da ist dann ein anderes Bild, da siehst du, wie der Weingärtner eine Schere in der Hand hat und den Weinstock beschreibt. Susanne und ich, wir hatten mal neulich einen Film gesehen über Weinherstellung. Und was mich total erstaunt hatte, da siehst du, diese Reben, die sind total dürr, ne? Das ist nicht so... Wenn du die frei wachsen lässt, im Urlaub hatten wir auch so Weinreben, das war alles voller Blätter, du sahst gar keine Trauben. Aber wenn Wein angebaut wird, dann wird diese Rebe beschnitten, total. Dann siehst du nur so ein dürres Stängelchen und irgendwann fängt dann die Traube, nachher siehst du nur noch eine Riesentraube und den Weinstock siehst du schon gar nicht mehr, weil der total zurückgeschnitten ist, damit alles Leben in diese Trauben reingeht. Das möchte der Vater. Er möchte, dass sein Leben total in mich und in uns hineinfließt. Es ist ein Leben, nicht zwei, nicht Gottes Leben hier und dort meins, sondern es ist eins. Und das ist auch neu, die anderen Worte, ich bin, ihr kennt das, ich bin das Brot des Lebens, was fällt euch noch ein? Ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das Leben und so weiter. Diese Dinge, da könnte man sagen, da ist das Licht Jesu und so wie er sein Licht leuchten lässt, soll ich mein Licht leuchten lassen. Hier ist es aber sein Leben in uns, der Weinstock und der Lebenssaft fließt direkt in mich hinein. Zwei wichtige Dinge dazu noch. Die Rebe reinigt sich nicht selbst, sondern sie wird gereinigt. Darüber bin ich auch gestolpert. Ich denke mir, eigentlich sagt die Bibel doch, zieht aus den alten Menschen, stimmt's? Leget ab, Sünde und so weiter. Hier heißt es, der Vater reinigt uns. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er. Ich bin früher durch solche Worte viel bedroht worden, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe das auch hier schon angedeutet, weil ich eben auch sehr das gesetzliche Christentum kennengelernt habe. Du musst, du sollst und du musst gereinigt werden und reinige dich und lege ab. Mittlerweile lese ich die Bibel anders. Mittlerweile weiß ich, wenn zum Beispiel im Bilde gesprochen der Vater kommt und irgendwelche Triebe abschneidet, dann ist das nicht der Hauptpunkt, dass er die Triebe abschneidet, sondern der Hauptpunkt ist, er macht das damit die Rebe, nämlich damit ich Frucht bringen kann. Um meinetwillen reinigt er mich. Wisst ihr, wo er euch reinigt? Er reinigt euch genau da, wo es euch gar nicht bewusst ist. Wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ich möchte nicht in dieser Situation sein, das, was jetzt geschieht, gefällt mir nicht. Genau das ist der Punkt und der Moment, wo er dich reinigt. Er bringt dich in Situationen. Und deswegen ist die wichtige Frage, Vater, was willst du jetzt an mir tun? Wenn ich hier in den Gottesdienst komme, wenn ich Gemeinschaft mit euch habe, was willst du durch mich an meinen Geschwistern tun? Und was kann ich von meinen Geschwistern für mich übernehmen? Wenn ich Sarah begrüße und Dora begrüße und mein Beileid ausspreche. In dem Moment bin ich bewusst, der Vater lebt in mir, der Sohn lebt in mir. Herr, wie kann ich jetzt ein Wort des Trostes sagen? Und wie kann das, was der Mensch, den ich tröste, mir wiedergibt, wie kann ich das aufnehmen? Wir dürfen das Gottes Weg mit uns beständig in einer Verbindung mit ihm sein, die uns prägt und die uns leitet und weiterführt. So, die Sache mit dem Tragen habe ich ja schon gesagt. Sie bringt nicht selbst Frucht hervor. Lieber Menge, das ist eine verkehrte Übersetzung. Sie trägt sie. Du trägst Frucht an dir. Du kannst machen, was du willst. Wenn du am Weinstock bleibst und mit Jesus verbunden bist, trägst du Frucht. Und das ist zuerst einmal sein Leben in dir. Das ist nicht, dass du einen Menschen bekehrt hast. Das ist auch nicht, dass du 20 Mal im Gottesdienst warst oder auch in der Gebetsstunde. Nein, es ist sein Leben in dir. Das ist die Frucht, die du trägst. Wenn meine Worte, Vers 7, in euch bleiben. Das heißt, wenn ich selbst mit euch in persönlich direkter Verbindung bin. Ich will darauf weiter nicht eingehen, aber das ist ein extra wunderbares Thema, wenn besonders im Evangelium von Johannes die Rede ist vom Wort, die Worte, die ich euch sage, dann merken wir, das sind nicht Buchstaben, das sind nicht grammatikalische Begriffe, das ist Leben. Das Wort, was Jesus sagt, ist Leben. Und wenn wir zueinander sprechen, im Petrusbrief heißt es an einer Stelle, Wenn ihr miteinander redet, so seien eure Worte wie, wer weiß es, wie Aussprüche Gottes. Wie Aussprüche Gottes. Wir stärken einander, wir ermutigen einander und reden die Worte Jesu zueinander, und durch das alles wird der Vater verherrlicht. Ich komme langsam zum Schluss. Lass mich noch diese beiden Verse mal lesen. Galater 2, Vers 20. So lebe also nicht mehr ich selbst. Ich sage euch ganz ehrlich, als ich jünger war, hatte ich Probleme, das so zu sagen. Ich wollte noch heiraten, Spaß haben, Liebe haben, Kinder haben, Erfolg haben im Beruf. Und das alles natürlich mit Gott, ne? Mit ihm zusammen. Ich wollte das Leben haben. Jetzt lebe nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Heute kann ich das sagen, von ganzem Herzen. Ich lebe nicht mehr selbst. Es ist Christi Leben in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich in dieser innigen Verbindung mit dem Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Und Kolosser 3, Vers 3, ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Ich darf euch mal ein paar Verse lesen, die ich bei Erwin Scharrer, das ist ein Buch, was ich gelesen habe im Urlaub, was er da geschrieben hat. Erlöst bin ich, wenn der Tod in mir getötet ist. Die vielfältigen Begrenzungen, Einengungen, Sündhaftigkeiten meines Lebens, die vielfachen Gefühle der Angst und Scham, meine Schuld, mein Neid und meine Minderwertigkeit. All diese Todesrealitäten sind in seinem Tod aufgehoben, in seinem Tod ausgelöscht, in seinem Tod getötet worden. Wenn Christi Leben in mich hineinkommt und durch mich fließt, dann sagt er nicht, ich möchte mit deinen Verkehrtheiten, mit deinen Sünden nichts zu tun haben. Nein, er kommt und nimmt diese Dinge aus mir heraus, weil sein Tod in mich hineinkommt. Er tötet diese Dinge, Begierden, Verkehrtheiten, Bosheiten, und erweckt sie gleichzeitig zu einem neuen Leben. Und dann ist Christi Auferstehungsleben in mir und fließt durch mich hindurch. Wir brauchen uns nicht mehr schämen. Wir brauchen uns nicht mehr schämen. Wir können mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes erkennen und in ihm leben. Amen.